Mit der biblischen Geschichte, mit der ich heute einsteige, tauchen wir in eine andere Welt ein. Und zwar die Welt des Orients. Andere Länder, andere Sitten, das stimmt hier wirklich. Und in dieser Geschichte sind auch einige hochinteressante Aussagen über Gott. Und ich sage mal, das werdet ihr nachher auch sehen, die passen so gar nicht in das Bild eines durchschnittlichen Westeuropäers von Gott. Eine Frage dazu. Wart ihr schon mal auf einem orientalischen Basar? Da, wo nach Herzenslust gefeilscht wird, wo kein Preis an der Ware steht, weil man sich erstmal mit einem ganzen Hin und Her und viel Worten irgendwie handelseinig werden muss? Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich war mehrmals auf orientalischen Basaren und habe euch auch ein Beweisfoto mitgebracht. Das war in Bethlehem. Heute ist Bethlehem im Teil der oder in dem Teil, den man palästinensische Autonomie nennt. Und dieses Foto ist typisch orientalisch entstanden. Wo kommst du her? Germany. Oh, Germany ist wunderbar. Komm rein, nur gucken, nichts kaufen. Und während der Gute alles auf Deutsch radebrächte, was ihm so einfiel, Winterschlussverkauf, kleidete er mich sehr charmant ein. Zu Sabine, sieht gut aus, ganz neuer Mann. Hast du Kinder? Ja, 6. Was? Du nicht Deutscher, du Palästinenser. So geht es also zu auf dem orientalischen Basar. Aber bevor die Preisverhandlungen starten, die in der Regel mit kostet nichts anfangen, habe ich mich dann freundlich des ein bisschen unfreiwilligen Outfits entledigt und unter vielen freundlichen und wertschätzenden Worten den Tee getrunken, den er uns natürlich mittlerweile auch kredenzt hatte. Also so geht es zu auf dem orientalischen Basar. Und wir begeben uns nun mal auf den orientalischen Basar der Heiligen Schrift. Es geht nämlich um Abraham und um eine Geschichte, die, ich sage mal, ohne Parallele ist in der Bibel. Abraham saß vor seinem Zelt, Genesis 18, und da begegnen ihm drei Männer. Und was er nicht weiß, es begegnet ihm sozusagen Gott in Menschengestalt. Und diese drei Männer machen eine dolle Verheißung. Sie sagen, er und seine Frau Sarah werden einen Sohn haben. Und ich meine, die beiden waren nicht mehr die Jüngsten, mal mit Verlaub gesagt. Das ging eigentlich alles gar nicht mehr. Und trotzdem, sie sind da und reden eine Weile mit Abraham und er bewirtet sie, wie das im Orient üblich ist, Gäste werden ganz, ganz hoch geschätzt. Und dann brechen die drei auf und begleiten, Abraham begleitet sie noch ein Stück und dann schauen sie auf die Stadt Sodom. Und der Herr sagt bei sich, sollte ich Abraham vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? So, diese beiden Städte, die sind bis heute sprichwörtlich für Gottlosigkeit und für alles Mögliche, was schieflaufen kann. Und jetzt begeben wir uns mal auf den orientalischen Basar ab Vers 20. Darum sagte der Herr zu Abraham, die Klagen über die Menschen von Sodom und Gomorra nehmen kein Ende. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen. Ich will wissen, ob die Vorwürfe stimmen und die Leute es wirklich so schlimm treiben, wie ich gehört habe. Die beiden Begleiter gingen weiter in Richtung Sodom, nur der Herr blieb noch mit Abraham zurück. Abraham trat näher heran und fragte, willst du wirklich rechtschaffende und gottlose Menschen zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und dir dienen. Willst du die Stadt um ihretwillen verschonen? Abraham aber ließ nicht locker. Ich habe es nun einmal gewagt, mich einzumischen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin. Nicht viel mehr als Staub und Asche. Angenommen, es gibt bloß 45 Menschen, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt zerstören? Nein, bekam er zur Antwort. Wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt. Abraham tastete sich noch weiter vor. Und wenn es nur 40 sind? Gott versprach, auch dann vernichte ich die Stadt nicht. Bitte werde nicht zornig, wenn ich weiterrede, bat Abraham, vielleicht gibt es nur 30 dort. Selbst dann werde ich es nicht tun. Abraham setzte zum 5. Mal an. Ich habe es nun einmal gewagt, Herr, mich einzumischen. Angenommen, es sind nur 20. Gott antwortete, dann werde ich die Stadt trotzdem verschonen. Mein Herr, sagte Abraham, bitte werde nicht zornig. Wenn ich zum Schluss noch einmal spreche, was wirst du tun, wenn dort nur 10 unschuldige Menschen wohnen? Wieder versprach Gott ihm, die 10 werden verschont bleiben und ebenso die ganze Stadt. Nachdem er dies gesagt hatte, ging er weiter und Abraham kehrte in sein Zelt zurück. Unglaublich, oder? Wer würde schon so von uns mit Gott reden? Ich habe eine Studienbibel bei mir am Schreibtisch stehen, die ganz viel mit Parallelstellen, Parallelen in der Bibel arbeitet. Da stehen am Rand immer alle möglichen Verse aus der Bibel, die zu den gerade gelesenen Texten eine Parallele aufweisen. Und das Interessante ist, bei dieser Geschichte ist fast alles weiß auf der rechten Seite. Das ist den Leuten, die diese Studienbibel gemacht haben, irgendwie keine rechte Parallele eingefallen, die man sozusagen, die einem einfallen würde. Wer redet schon so mit Gott? Es gibt eine einzige Geschichte, die unten in Klammern drunter gesetzt ist, wenn ich die Bibelkenner, wenn ich sage, das ist die Geschichte von der bittenden, von der zudringlichen Witwe im Neuen Testament. Die ist ihnen so eingefallen, wo man sagte, die hat so eine gewisse Ähnlichkeit oder es geht so ein bisschen um ähnliche Fragen da. Also Gott, der Schöpfer aller Dinge und der Schöpfer aller Menschen, offenbart seinem Freund Abraham, denn Abraham wird in der Bibel im Jesaja einmal als Freund Gottes beschrieben, was er sich vorgenommen hat, nämlich Sodom und Gomorra zu vernichten. Ihre Schuld schreit zum Himmel, sagt die Bibel. Und Sodom und Gomorra sind ja bis heute sprichwörtlich, wenn etwas sehr heftig sind. Das sind Zustände wie in Sodom und Gomorra, sagen wir. Wer die Bibel kennt, der kennt vielleicht die Geschichten um Lot und seine Töchter, die im Rahmen dieses Genesis-Buches geschildert werden. Das ist mal mit Verlaub ausgedrückt, alles nicht ganz jugendfrei, was da geschildert wird. Und ich erspare euch Details, aber wenn ihr mal so richtig heftige Geschichten lesen wollt, dann müsst ihr im Umfeld dieses Textes heute Nachmittag mal nachlesen. Sodom und Gomorra wurden sprichwörtlich für die Abgründe menschlicher Bosheit. Aber es geht wahrlich nicht nur um sexuelle Perversion hier, sondern kritisiert werden, das kann man dann im Buch Hesekiel nachlesen, der darauf Bezug nimmt auf diese Situation, auch die Verachtung für die Armen, die Missachtung des Gastrechts, Geiz, Gewalttätigkeit, Fremdenfeindlichkeit, all das spielt in Sodom und Gomorra eine Rolle. Sodom ist sozusagen der Inbegriff von Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Und da ist auf der einen Seite Gott, der Unveränderliche, der Ewige, der Unwandelbare, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, so ist in einem Choral das gedichtet. Und auf der anderen Seite der Mensch, der beginnt mit ihm zu schachern. Ich habe als PDF vor wenigen Wochen eine Einladung zu einer Tagung im September bekommen, diesen Jahres. Dieser Tagungstitel lautet »Die Unwandelbarkeit Gottes«. Verständnis, Problematik und Relevanz des Gottesprädikats. Also das ist typisch deutsch. Versteht man nicht, was da gemeint ist. Ist auch typisch deutsch. Die Unwandelbarkeit Gottes ist aber der Oberbegriff, so nach dem Motto, wie kann man überhaupt darüber nachdenken, dass Gott irgendwie sich verändert oder dass man mit Gott feilschen kann? Aber es beginnt nun auf dieser anderen Seite diese orientalische Story, die in der Bibel irgendwie ohne Parallele ist. Da kommt so ein dahergelaufener Nomade, sicher mit besonderer Verheißung, und glaubt, mit Gott feilschen zu können. Und diese Penetranz Abrahams, dieses Handeln und Schachern, das hat für uns heute etwas Unangenehmes, so ein bisschen was Peinliches. Wenn wir beide, Sabine und ich, auf dem orientalischen Basar waren, dann war ihr das immer ein bisschen peinlich, wenn ich angefangen habe zu schachern und versuchen, irgendwie ein bisschen von 50 auf 10 runterzuhandeln. Hat ja ein biblisches Vorbild. Also man zittert sozusagen bei dieser Geschichte von Frage zu Frage, ob Gott nicht irgendwann mal mit der Faust auf den Tisch hauen wird und sagen, wer bist du eigentlich, dass du glaubst, mit mir so handeln und feilschen zu können? Aber das Unerwartete geschieht, Gott lässt mit sich handeln. Und Abraham erweist sich als ein echt guter Verhandler auf dem altorientalischen oder vielleicht besser auf dem himmlischen Basar. Denn wenn man jemanden von 50 auf 10 runterhandelt, dann ist das wahrlich nicht schlecht. Ich bin immer so davon ausgegangen, die verlangen das Doppelte von dem, was sie eigentlich haben wollen. Aber hier wird noch mehr runtergehandelt. 50, 45, er beginnt ganz vorsichtig, 40, 30, 20, 10. Aber auch diese 10 Gerechten sind nicht in Sodom und Gomorra zu finden. Und so vernichtet Gott diese Städte, obwohl er sich hat runterhandeln lassen und um dieser potenziellen 10 Gerechten willen es nicht getan hätte. Was lerne ich aus dieser Geschichte? Das Erste, was ich lerne, Gott ist gerecht. Das war Abraham klar. Und das wird im Alten Testament an vielen Stellen mit allen Konsequenzen geschildert, dass der sozusagen Gott nicht ein himmlischer Tattergreis ist, der einfach so à la Uropa alle Augen zukneift und dem das letztlich egal ist, was wir Menschen machen, sondern Gott ist gerecht. Und es steht an mehreren Stellen schon bis dahin, wir sind erst bei Genesis 18, dass Gott die Faxen dicke hatte mit der Menschheit. Bei Noah heißt es, es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hatte, 1. Mose 6. Es gereute ihn, dass er den Menschen gemacht hatte, weil da so viel schief lief in der Menschheit und er hatte den Menschen sein Gebot gegeben. Er hatte gesagt, was sie tun und was sie nicht tun sollen. Und schon Kain hat Abel erschlagen und ganz am Anfang der Bibel geht es schon los, wie der Mensch sich sozusagen von Gott und seinen Geboten löst. Und Abraham ist klar, Gott ist gerecht. Das ist nicht einfach alles Pillepalle und es kann jeder machen, was er will oder so, sondern Gott gibt seine Gebote. Das Zweite, was ich lerne, wenn es um Menschen geht, lässt Gott mit sich reden. Dieses Motiv gibt es im Alten Testament immer wieder. Der gerechte Gott beschließt, dass die ihm nicht gehorsamen Menschen sozusagen, ich sage mal, gegen die Wand laufen sollen. Dann, sie haben sich sozusagen von den Geboten Gottes entfernt. Das kann man hier lesen, das kann man auch bei Mose, über den wir vor einigen Wochen hier nachgedacht haben, lesen. Mose hat dem Volk die Gebote gegeben auf Steintafeln und es war klar, was der Wille Gottes ist. Und das Volk entfernt sich wieder und wieder und wieder davon. Und Gott hat irgendwann ja, die Faxen dicke. Er sagt, so jetzt bis hierher und nicht weiter. Er wird das Volk jetzt strafen. Und Mose tritt ein für das Volk und betet für das Volk. Und es ist so, wenn es um Menschen geht, dann lässt Gott mit sich reden. Und als ich über diesen Satz so nachdachte und ihn mal versucht habe, auf mein persönliches Umfeld zu beziehen, auf Menschen, mit denen ich unterwegs bin, sei es Menschen, die mir sehr nahestehen, als auch vielleicht so Freunde, von denen ich eigentlich wünsche, in meinem Freundeskreis, in Menschen, die ich kenne, dass sie den Weg zum Glauben finden, dass sie den lebendigen Gott kennenlernen. Wie wäre es, wenn du sozusagen vor diesem Hintergrund mal hörst, wenn es um Menschen geht, um die Menschen, an die du jetzt denkst, wenn ich das sage, lässt Gott mit sich reden. Und dann ein bisschen von der Verhandlungsenergie Abrahams, von der Falschenergie Abrahams, versuche in mein Gebetsleben hineinzuholen. Gut, wir sind nicht zu Zeiten des Alten Testaments, dieses Handeln und diese orientale Falscherei, die ist uns irgendwie ein bisschen abhanden gekommen, so ist das bei uns nicht. Aber trotz allem, denk mal drüber nach, wenn du in deinem Gebetsleben für diese Menschen etwas von dieser Intensität, mit der Abraham Gott bestürmt förmlich, hineinnehmen würdest für die Menschen, die dir wichtig sind. Wenn es um Menschen geht, um deine Freunde, um deine Bekannten, um deine Kollegen, um meine Freunde, meine Bekannten, die Kollegen sind ja in meinem Fall gläubig. Also wenn es um Menschen geht, lässt Gott mit sich reden. Wenn wir beten, und das war bei Abraham vielleicht auch klar, wissen wir manchmal gar nicht so ganz genau, was hinter den Kulissen passiert. Wir beten für Menschen, schon viele Jahre oft vielleicht, und wir wissen gar nicht so ganz genau, warum bewegt sich dort nichts. Aber die Geschichte von Abraham ermutigt mich zu sagen, bleib dran, Gott lässt mit sich reden. Beim Gebet ist es ja eine eigenartige Sache. Abraham und Sarah bekommen von Gott eine Verheißung, dass sie einen Sohn haben werden. Und sie sind alt, sie sind Senioren. Sie würden bei uns schon bei 55 plus langsam rausfliegen, weil sie schon in diese, ich sage mal, die ältere Seniorengruppe hineingehören. Da ist mit Kindern nichts mehr. Und sie bekommen diese Verheißung und dann müssen sie sage und schreibe 20 Jahre warten, bis Gott diese Verheißung erfüllt. Warum ist das so? Also wenn wir beten, das ist schon interessant, Gott verheißt Dinge und manchmal braucht es Zeit, bis sich Dinge erfüllen. Aber mir gefällt die Vorstellung, ich bete für eine Person und ich merke, wie, ja, wie vielleicht hinter den Kulissen es so ist, dass diese Person bei Gott in besonderer Weise in den Fokus gerät. Menschlich und alttestamentlich von Gott gesprochen, dass ich Gott daran erinnere, diesen Menschen gibt es ja auch noch. So, wir mit unserer Vorstellung von Gott würden sagen, Gott ist allwissend, Gott ist unveränderlich, Gott ist ewig, Gott weiß alles. Ja, das ist so unsere Prägung. Aber im Alten Testament, da gereute Gott schon mal was. Da musste er schon mal was an was erinnert werden, weil die Menschen sehr viel menschlicher von Gott dachten. Mir gefällt diese Vorstellung. Da bete ich für XY und sage, lieber Gott, nimm die doch nochmal in den Fokus. Ich habe vielleicht schon ein paar Tage nicht mehr oder vielleicht auch schon ein paar Wochen nicht mehr für dich gebetet. Aber der Gottesdienst am 28. März war für mich eine Erinnerung zu sagen, wenn Gott mit sich reden lässt, wenn es um Menschen geht, dann will ich bestimmte Menschen einfach wieder ganz regelmäßig vor dich und vor deinen Thron und in mein Gebet hineinbringen. Hier sind es die 10 Gerechten, um deren Willen Sodom und Gomorra verschont worden wäre, muss man ja sagen. Aber die Städte sind trotzdem vernichtet worden, weil nicht mal diese 10 Gerechten da waren. Im Neuen Testament dreht sich die Geschichte um. Nämlich, da ist es der eine Gerechte, um dessen Willen wir alle, wenn wir ihm glauben, verschont werden. Und der vielleicht berühmteste Vers des Neuen Testamentes macht das deutlich, Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir stehen ja heute, das hat Amanda vorhin schon gesagt, am Anfang der sogenannten Karwoche. Und da erinnern wir uns daran, dass Jesus ja nach Jerusalem einzog und die Leute waren begeistert, dass dieser eine, dem sie zutrauten, sozusagen als der Messias die Herrschaft zu übernehmen und durch seine Wunderkräfte sozusagen alles tun würde, was endlich dazu führen würde, dass die römische Besatzungsmacht verschwindet und. Und die Begeisterung der Leute war groß. Und man erinnert sich, über Sodom und Gomorra war Gott zornig, über Jerusalem, auch in dieser Karwoche. Jesus kam von Jericho, kam über den Ölberg, das ist heute noch so, man sieht die Stadt Jerusalem, wenn man über den Ölberg kommt, auf dieses weltberühmte Panorama. Und er sah auf die Stadt Jerusalem und er weinte über diese Stadt, weil es ihm eben nicht gleichgültig war, was mit diesen Menschen passiert. Und weil er wusste, dass diese Palmenzweig-begeisterte Begrüßung sozusagen nur oberflächlich war, im gewissen Sinne vielleicht egoistisch war, aber sie nicht wirklich bereit waren, den Weg Gottes zu gehen. Und Jesus feiert dann in dieser Woche mit seinen Jüngern das Passahmahl. Das taten alle Juden zu diesem Zeitpunkt. Größtes Fest, was in unserer Kultur vielleicht Weihnachten ist, so, obwohl das größte Fest für Christen eigentlich Karfreitag und Ostern ist. Aber Jesus feiert das Passahmahl mit ihnen und sie verstehen vielleicht ein kleines bisschen bei diesem Passahmahl, was mit Jesus gekommen ist. Nämlich, dass es nicht mehr nur darum geht, an dieses große Wunder, Israel wird befreit aus der ägyptischen Sklaverei und wird in die Freiheit geführt. Das ist ja das, woran das Passahmahl erinnert. Dass nicht mehr nur davon die Rede ist, sondern dass das größere Wunder vorab schon beschrieben wird, dass nämlich Jesus die Menschen aus der Sklaverei der Sünde herausführt, aus der Sklaverei der Gottlosigkeit herausführt. Und dass er sozusagen den Weg zum Vater bereitet. Die 10 Gerechten hätten gereicht, um Sodom und Gomorra nicht zu vernichten. Aber hier ist der eine, der reicht, damit wir aus der Sklaverei, der Gottlosigkeit, der Schuld, des an Gott vorbeilebens herausgeführt werden in die Gemeinschaft mit Gott. aber die Menschen trachteten ihn nach dem Leben. Und Jesus wurde in dieser Woche gefangen genommen und er wurde verhört und er wurde von hier nach dahin geschleppt und er hat sich letztlich nicht verteidigt. Und ein letzter Versuch des Pilatus, des Statthalters, sozusagen Jesus irgendwie noch aus dieser sich zuziehenden Schlinge herauszukriegen, war, dass man die Tradition ja hatte, einen Gefangenen freizugeben, ihn zu begnadigen in dieser Woche. Und er suchte sich einen ganz schlimmen Finger aus, den Barabbas, der zu Recht verurteilt worden war, der was weiß ich alles gemacht hatte. Und er dachte, vielleicht würden die Leute ja, wenn es darum geht, Jesus oder Barabbas sagen, ja, dann lass uns lieber Jesus freilassen. Aber nein, sie entscheiden sich für diesen Schwerverbrecher Barabbas und Jesus wird ans Messer geliefert. Und er ist auf dem Weg nach Golgatha und er muss sein Kreuz schleppen und es ist sozusagen eine Foltersituation für ihn. Und schließlich wird er auf Golgatha gekreuzigt. Und aus der Ferne sind noch ein paar Frauen dabei, die ihm gefolgt waren. Aus der Ferne sind noch ein paar Menschen dabei, die Angst hatten, dass sie vielleicht selber auch dran sein würden. Und er haucht sein Leben aus und stirbt. Und unten am Kreuz steht ein Hauptmann, ein römischer Soldat, der eigentlich mit der ganzen Sache nichts am Hut hatte und der, für den das sicher auch nicht die erste Kreuzigung war, die er erlebt hatte. Diese brutale Methode wurde für manche Menschen angewandt. Und irgendwie spürt er, dass in dieser Situation was Besonderes passierte. Und er sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, als römischer Soldat. Und dann kam Ostern und Step by Step beginnen die Menschen zu verstehen, dass hier nicht einfach einer tragisch gescheitert war, sondern dass hier ein Plan Gottes erfüllt wurde. Schon Jahrhunderte zuvor hatte Jesaja gesagt, Jesaja 53, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet und geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden werden wir geheilt. Das ist der Herzschlag Gottes. Er hat den einen Gerechten dahin gegeben, damit wir alle die Brücke zu Gott bekommen, damit wir alle, die wir es durch unsere Kraft nie schaffen würden, gerecht vor Gott zu leben, sozusagen vergeben, dass uns vergeben wird und wir den Weg zum Vater, da wo wir hingehören, wieder gehen können. Wenn es um Menschen geht, lässt Gott mit sich reden. Darum hat er Jesus gegeben. Wir, die wir hier sitzen, die ihr am Bildschirm zuhört, wir, die ganze Menschheit, sind seine ganze Liebe. Oder noch persönlicher, du bist seine ganze Liebe. Er hat Jesus investiert, damit du Frieden mit Gott haben kannst. Wie kann ein Leben mit ihm starten? Ich will die Geschichte nicht lesen, ich will sie nur kurz nacherzählen. Da ist ein Äthiopier, der ist auf dem Weg nach Jerusalem. Der hat gehört von allem Möglichen, was dort passiert ist. Und das um Jesus von Nazareth ist auch noch gar nicht lange her. Und er macht sich auf die lange und beschwerliche Reise, wochenlang, vielleicht monatelang, nach Jerusalem. Und dann ist er endlich da. Und dann versteht er, dass das alles schon von langer Hand eingestielt war und Gott hier einen Plan verwirklicht hat. Und er besorgt sich etwas, was damals einen unglaublich hohen Wert hatte und was es gar nicht so viel gab, nämlich eine Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und er fährt wieder nach Hause. Und dieses Wort Gottes, was über Wochen, vielleicht über Monate hergestellt worden war, was einen unglaublich hohen Wert besaß, er liest in dieser Schriftrolle und er versteht so nicht so recht, worum es da geht. Und mit einmal steht ein Mann an seiner Seite, Philippus, der da hingebeamt worden war, und er stellt die entscheidende Frage und sagt, verstehst du auch, was du liest? Und er sagt, nee, wie kann ich denn, wenn mir das keiner erklärt? Und dann lesen sie zusammen in der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und es ist so, wie es ist, das ist Jahrhunderte vor Jesus entstanden, diese Schriftrolle. Aber hier ist ein Plan von Gott angelegt, der sich in Jesus Christus verwirklicht hat, der schon Jahrhunderte, bevor Jesus geboren wurde, schriftlich niedergelegt hat. Er nahm unsere Krankheiten auf sich, litt und trug unsere Schmerzen. Wir dachten, solange er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt, aber er wurde um unsere Vergehen durchbohrt, um unserer Vergehen willen, wegen unserer Übertretung geschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jahrhunderte vor Jesus geschrieben, aber in Jesus Christus hat sich dieses Wort verwirklicht. Und der Äthiopier beginnt so Step by Step zu verstehen, dass das alles von langer Hand von Gott geplant ist. Und er sagt, ich glaube. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und dann sagt der Philippus zu ihm, ja, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann soll das geschehen. Und so steigen sie gemeinsam vom Wagen runter und irgendwie war ein Wasser da und der Mann lässt sich taufen und es startet ein Leben mit Gott an diesem Tag für diesen Mann, der eigentlich gar nicht viel wusste, der nur ein bisschen was von den Heiligen Schriften kannte, aber das reichte, um Jesus zu begegnen, um einen Weg mit ihm zu gehen. Bei uns hier in der CGM ist übrigens an Pfingsten eine Taufe. Also wer immer diesen Start mit Jesus legen möchte und sagen, ich lasse sozusagen mein altes Leben ertränken und stehe auf zu einem neuen Leben, wie das in der Taufe sich symbolisiert, der ist herzlich eingeladen, das zu tun. Und wenn du vielleicht ein bisschen so tickst wie dieser Äthiopier, du schlägst die Bibel auf und sagst, wow, das ist alles so schwer für mich, ich verstehe gar nicht alles, dann hol dir doch jemanden an die Seite, der dir das erklärt. Ich glaube, dass Gott ganz, ganz viel Verständnis dafür hat. Das ist nicht immer leicht, alles zu verstehen, wenn ich da noch keinen rechten Zugang dazu habe. Aber hol dir jemanden an die Seite, mit dem du über Jesus sprechen kannst. Ich möchte abschließen mit einem Gebet, was ihr mitsprechen könnt, wenn ihr möchtet. Das ist so ein Startgebet, wenn ich mit Jesus starten will. Und das kannst du hier, wenn du hier im Saal sitzt, mitsprechen innerlich. Ich werde langsam beten. Und das kannst du auch zu Hause an den Bildschirmen oder wo immer du bist, an den Bildschirmen mitsprechen. Es ist ein Startgebet, was man so oder so beten kann. Wichtig ist, dass es von Herzen kommt. Dass es nicht einfach eine dahingesprochene Formulierung ist, sondern dass es von Herzen kommt. Und wer das von Herzen betet, der kann in den Weg mit Jesus starten. Lasst uns einen Moment der persönlichen Stille haben, wo ihr nochmal auf das Gehörte ein Stück reagiert. Und wenn du das Gebet, was ich gleich spreche, zu deinem Gebet machen willst, dann tu das innerlich und bete es mit als ein echtes Gebet vor Gott. Ich will und werde mit dir leben. Lasst uns einen Moment der persönlichen Stille, des Nachdenkens, der gleich zu kurzen Mini-Meditation vor Gott haben, bevor wir das gemeinsam beten. Herr Jesus, ich trete vor dich als Mensch, der gesündigt hat, der ohne dich gelebt hat. Trete vor dich als Mensch, der seinen eigenen Weg gegangen ist. Aber hier bin ich und ich bitte dich um deine Gnade. Ich bitte dich, mir zu vergeben. Ich bitte dich, mir ein neues Leben zu schenken. Ich will mit dir leben. Ich will es hier auf dieser Erde tun und dank deiner Auferstehung in alle Ewigkeit. Herr, ich vertraue dir, dass du der einzige Weg zu Gott bist, dass du diesen Weg für mich frei gemacht hast, dass du dieser Weg für mich geworden bist. Und ich danke dir, dass du mir beistehst, heute und in alle Ewigkeit. Hilf mir, dir nachzufolgen. Amen.